Guten Abend. Ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Ich weiß es nicht, wie lange das jetzt her ist, seit ich das letzte Mal hier war. Auf jeden Fall war dieser Raum ziemlich klein. Also die Hälfte ungefähr, denke ich mal, ja? Wie lange ist das her, seit diese Erweiterung stattgefunden hat? 3, 4 Jahre. Ich weiß es auch nicht mehr, 6, 7 Jahre ist es bestimmt schon her, seit ich hier war. Und ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Mein Name ist Daniel Siemens, wurde schon gesagt. Ja, bin verheiratet, habe 3 Söhne, die sind allerdings schon alle aus dem Haus. Der Jüngste wird morgen 25 und ich bin nicht da beim Geburtstag. Aber wir werden das nachholen. Ich bin in Köln zu Hause und habe dort geheiratet, war dabei, als die Gemeinde gegründet wurde, 1976. Das ist jetzt, wird dieses Jahr 43 Jahre, seit die Gemeinde dort ins Leben gerufen wurde. Wir kamen damals aus Lettland nach Deutschland. Ich war 16 Jahre alt, jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin. Und seit damals sind wir dort. Arbeite zusammen, sehr gerne zusammen mit Jakob Görzen. Wer von euch kennt Jakob Görzen? Einige wenige. Heinrich Derks, Leiter vom Bibelseminar Bonn. Genau. Und André Tövs war letzten Sonntag hier bei euch in der Gemeinde. Wir sind ein Team, 4 Älteste und arbeiten sehr gerne zusammen. So, noch ein paar Worte zum Büchertisch. Ich habe einige Bücher und Medien mitgebracht. Einmal CDs, DVDs und MP3 zum Thema Die Zukunft ist bekannt. Gott hat sie genau geplant. Das sind 6 Vorträge zu den Themen der Zukunft. Was sagt die Bibel über die Zukunft? Gott hat wirklich die Zukunft perfekt geplant und uns das alles im Voraus gesagt, und das ist auf diesen Medien drauf. Dann gibt es ein Buch zum Thema Endzeit. Hier geht es auch um die Zukunft und hier geht es hauptsächlich darum, wann kommt Jesus wieder und was geht dem Ganzen voraus. Dieses Buch auf Deutsch und auch einmal auf Russisch ist dieses Buch vorhanden. Dann gibt es ein Buch, Sola Fide, allein durch den Glauben. Hier geht es um den Römerbrief, es ist ein ganz besonderer Brief und die ersten 8 Kapitel, das ist so die Grundlage, das ist so, ja, der christliche Glaube, der neutestamentliche Glaube, sehr komprimiert von Paulus präsentiert, und hier sind die ersten acht Kapitel so ausgelegt von mir. Und das letzte Buch ist das Buch über den Himmel. Der Himmel ist anders, als wir denken. Das sagt auch so ein bisschen das Bild vorne auf dem Titelblatt. Ein Buch über den Himmel. Könnt ihr euch gerne anschauen und sehen, ob ihr etwas damit anfangen könnt. Nun zum Thema des heutigen Abends. Es geht um Lot. Schwerwiegende Folgen leichtfertiger Kompromisse. Nun, wenn wir uns die Person Lot anschauen in der Bibel, wer von euch kennt die Geschichte Lots? Also die meisten kennen die Geschichte, haben sie gelesen. Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, müssen wir sagen, Lot ist eine tragische Figur in der Bibel. Er ist nicht wirklich ein Vorbild zum Nachahmen. Dieser Lot. Lot hatte einmalige, einzigartige Chancen in seinem Leben gehabt, um ein Leben voller Sinn und Bedeutung zu leben. Er hätte ein Vorbild für Generationen von Bibellesern werden können, wie Abraham, sein Onkel, wie Isaac, wie David, Daniel, Josef oder Noah, ja, Vorbilder, auf die wir aufschauen. Aber Lot, so muss man sagen, hat die meisten seiner Chancen vertan. Er hat die Gelegenheiten Gottes, die Gott ihm gegeben hatte, wie er sie auch den meisten von uns, ich würde sagen allen von uns gibt, nicht genutzt und ist eher ein negatives Beispiel für Generationen von Bibellesern in den letzten 2700 Jahren geworden. Nun, wir stellen uns die Frage, wie ist es dazu gekommen? Und was ist die Ursache für das Versagen Lots? Lasst uns einmal damit beginnen, mit den guten Anfängen im Leben des Neffen von Abraham. Es ist leider nicht alles auf diesen, auf der PowerPoint drauf, so mittendrin wird es beginnen. Ich bitte ein bisschen um Geduld. Also, zunächst einmal, gute Anfänge. Es gibt gute Anfänge bei Lot, aber wir stellen fest, gute Anfänge sind keine Garantie für ein gutes Ende. Vielleicht habt ihr jetzt auch schon so Namen und Gesichter in eurem Kopf, für die das vielleicht auch gilt. Gute Anfänge sind keine Garantie für ein gutes Ende. Es gab gute Anfänge bei Lot. Gottes Gnade und Fürsorge haben ihn eigentlich von Jugend auf begleitet. Obwohl sein Vater, wir gehen mal davon aus, relativ früh gestorben ist, erhält Lot eigentlich die gleichen Chancen in seinem Leben wie sein Onkel Abraham. Es passierte etwas sehr Außergewöhnliches im Leben von Lot. Gott sprach nämlich zu seinem Onkel Abraham direkt. Und Gott forderte seinen Onkel Abraham zu einem sehr radikalen Schritt auf. Und Lot bekommt das Ganze mit. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Ich habe das jetzt leider nicht auf PowerPoint. Im ersten Buch Mose Kapitel 12, die ersten drei Verse. Und dort heißt es, das erste Buch Mose Kapitel 12, die ersten drei Verse. Dort heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das war ein erstaunliches, außergewöhnliches Erlebnis im Leben von Abraham, von seinem Onkel. Lot bekommt das mit. Und Abraham entscheidet sich, alle Sicherheiten aufzugeben. Das war sehr radikal in der damaligen Zeit. Die geschützte Stadt aufzugeben, die Verwandtschaft, den Schutz der Familie aufzugeben und Gottes Ruf in eine unbekannte und ungewisse Zukunft zu folgen. Und Lot entscheidet sich, mitzugehen mit Abraham. Und Abraham ist froh, dass Lot, sein Neffe, mitkommt. Er lädt ihn ein und Lot geht mit in das verheißene Land. Mit auf den Weg Gottes. Es ist eine gewaltige Reise, die sie unternehmen in eine ungewisse Zukunft. Gott verheißt seinen Segen und Abraham soll der Vater einer neuen Nation, der Nation Israel werden. Und diese Nation und damit auch Abraham soll ein Segen für die ganze Welt in der Zukunft werden. Und da heißt es in Vers 4, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm sagte, und Lot zog mit ihm. Ich denke, diese Chance war die größte Chance im Leben Lots. Lot wurde mitgenommen von seinem Onkel Abraham auf die Segensstraße Gottes. Nun, liebe Freunde, es ist wirklich ein Segen, wenn wir mitgenommen werden. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht? Es ist ein Segen, wenn wir mitgenommen werden auf die Segensstraße Gottes. Von unseren Eltern zum Beispiel, auf ihrem Glaubensweg, von Freunden, wenn wir mitgenommen werden zum Gottesdienst, von Nachbarn zu einer Evangelisation mitgenommen werden, von einem Freund vielleicht zu einer christlichen Freizeit mitgenommen werden. Und dann, wenn du zum Glauben gekommen bist, dann ist es ein Segen, wenn du mitgenommen wirst in einen Dienst hinein, wenn du eingeladen wirst, mitzuarbeiten, mitzudienen, vielleicht auf eine Missionsreise, vielleicht zu einem Krankenbesuch mitgenommen wirst, vielleicht zu einem Kurzeinsatz. Lot wird mitgenommen. Überall, wo Abraham hingeht, geht Lot mit. Er wird mitgenommen auch nach Ägypten, als im Land Kanaan, wo sie dann ankommen, Hungersnot herrscht. Er kommt mit und er erlebt mit, wie der Pharao Sarah die wunderschöne Frau Abrahams zu sich holt, um sie zu seiner Frau zu machen, und wie Gott dann eingreift und das nicht zulässt. Und wie der Pharao Angst bekommt, dieser mächtige Mann Ägyptens. Und wie er Abraham beschenkt und ihn wegschickt mit Soldaten, die ihn bewachen. Zurück wird er geleitet in das Land Kanaan. Lot bekommt mit, wie Gott mit Abraham, seinem Onkel, handelt. Wie er mit ihm redet. Wie eine ganz persönliche Beziehung zu Abraham eingeht und wie Abraham Gott ehrt und Gott vertraut. Wie er Gott liebt. Und wie sein Onkel Abraham überall, wo er hinkommt, Gott einen Altar baut und Gott anbetet. Abraham baut keine Häuser für sich. Das ist ganz erstaunlich, wenn wir die Geschichte lesen. Abraham baut kein Haus. Er wohnt immer in Zelten. Das Einzige, was Abraham überall baut, wo er hinkommt, ist einen Altar für Gott. Und er betet Gott an. Gute Anfänge im Leben von Lot. Aber gute Anfänge sind keine Garantie für ein gutes Ende. Nicht automatisch. Nicht der Anfang krönt, sondern das Ende. Denn sündige Kompromisse zerstören immer die guten Anfänge. Und so ist es leider auch im Leben von Lot. Lot führt ein Leben ohne Tiefgang. Kann man sich leicht merken. Lot, L-O-T, Leben ohne Tiefgang. Ja. Sündige Kompromisse kennzeichnen das Leben von Lot. Das Land wird zu eng für beide. Das Land Kanaan, wo sie leben miteinander, Gott segnet sie. Die Herden vermehren sich, sie bekommen viele Knechte und Mägde. Und das Wasser und das Gras werden zu knapp für beide. Die Hirten zanken sich, es gibt ständig Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Und schließlich ergreift Abraham, der Onkel, der Ältere, die Initiative und sagt zu Lot, macht seinem Neffen einen Vorschlag. In Kapitel 13, Verse 8 und 9, könnt ihr gerne aufschlagen, Kapitel 13, Verse 8 und 9. Und da heißt es, da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder, wir sind Verwandte. Steht dir nicht das alles Land offen? Der Onkel ist sehr großzügig. Er sagt, dir steht alles Land offen. Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Ich würde sagen, dass dieses Angebot seines Onkels Abraham der erste Charaktertest für Lot ist. Er wird zeigen, dieser Test wird zeigen, hat der Glaube von Lot Substanz? Ist Lot selbstlos oder ist er egoistisch? Hat er Gottvertrauen oder vertraut er lieber dem, was er sieht? Ist er demütig und bescheiden oder ist er überheblich und anspruchsvoll? Leider hat Lot diesen Test nicht bestanden, wie wir wissen. Er trifft eine egoistische Wahl. Wir lesen weiter und dann heißt es, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war diese Gegend wasserreich, bis man nach Zoar kommt. Lot hebt seine Augen auf und schaut, welches Land ist besser. Und es war eindeutig, unmissverständlich, dieses Land in Richtung Sodom ist besser. Es scheint so zu sein, dass Lot auf diese Gelegenheit gewartet hätte. Eigentlich hätte er seinem Onkel die Wahl überlassen müssen, nicht wahr? Abraham war älter und Abraham war derjenige, dem Gott gesagt hatte, all das Land, das du siehst, Kapitel 13, Vers 15, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Lot hätte sagen müssen, steht mir nicht zu, lieber Onkel, zu entscheiden, zu wählen. Du bist derjenige, dem Gott das alles verheißen hat. Du musst entscheiden. Lot handelt hier ausschließlich eigennützig. Er schaut sich die Gegend an und er wählt das bessere, das wasserreiche Land am Jordan. Aber dann kommt noch etwas, was uns hier gesagt wird, was wahrscheinlich im Herzen Lots schon lange, lange drinnen war. Lot wählt eine unmögliche Kombination. Ist euch das aufgefallen? Eine Kombination, die es nicht geben kann. Er sagt, das Land, das er wählt, ist wie der Garten des Herrn und gleichzeitig wie Ägyptenland. Wie der Garten des Herrn und wie Ägypten. Eine unmögliche Kombination. Es war eine Kombination, wie sie sich in seinen Augen und in seinem Herzen dargestellt hat. Wahrscheinlich hat er sie sich so gewünscht in seinem Herzen. Und diese Kombination in seinem Herzen offenbart seine geistliche Tragödie. Lot will beide Optionen für sich sichern. Den Garten des Herrn, da ist Gott, das ist das Paradies. Also diese Gegend hat an das Paradies erinnert, im Garten Eden, ja, da war es herrlich. Gott hat Adam und Eva versorgt, Gott ist da und Ägypten, ein Synonym für die Welt ohne Gott. Lot wollte auch die Vorzüge Ägyptens genießen. Nicht nur die Nähe Gottes und seine Gegenwart und seinen Schutz, sondern auch die Vorzüge Ägyptens. Ich denke, dass Lot sehr von Ägypten fasziniert war, als sie dort waren mit seinem Onkel, während es Hungersnot in Kanaan gab. Und wahrscheinlich wäre er dort geblieben, hätte er die Wahl gehabt. Es muss ihn unheimlich fasziniert haben, was er da gesehen hat. Die Pracht der Pharaonen, diese monumentalen Bauten in Ägypten, die Götzentempel, die Parks, die Märkte, der Handel, die Auswahl an Waren und die ganzen Vergnügen der Großstadt. Und als Lot sich die Gegend am Jordan anschaut, kommt es ihm vor, dass er dort beides haben kann. Den Garten des Herrn und die Vergnügen Ägyptens. Das Land war wie der Garten des Herrn und gleichzeitig wie Ägyptenland. Mit dieser Stadt Sodom, die so vieles bot. Was Lot nicht verstand und was er nicht begreifen wollte, man kann nicht beides haben, liebe Freunde. Man kann nicht beides haben. Den Garten des Herrn und damit den Schutz und die Gemeinschaft Gottes, die Nähe Gottes und die Schätze und das Vergnügen Ägyptens. Das heißt, das Vergnügen der Welt. Eine unmögliche Kombination. Und dann folgt der nächste Kompromiss. Lot zieht um. Wir lesen weiter der Vers 12b und 13. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Schaut einmal, Lot zieht in die falsche Richtung. Lot zieht mit seinen Zelten bis nach Sodom. Er hätte ja in diese Gegend ziehen können, ja, in diese weiten Felder, wo gutes Gras wächst, wo es Wasser gibt. Aber er zieht mit seinen Zelten bis an die Mauern von Sodom, obwohl er weiß, die Leute von Sodom sind böse und sie sündigen sehr gegen den Herrn. Dieser Ruf eilt ihnen voraus. Sie sind dafür bekannt, dass es böse Menschen sind und dass sie sündigen gegen Gott. Sodom fasziniert ihn so sehr, erinnert ihn an Ägypten und er zieht bis an die Mauern der Stadt. Gegen besseres Wissen, zieht er bis nach Sodom mit seiner Familie, mit seinen Dienern, mit seinen Mägden, mit seinen Hirten, mit seinem Vieh, mit seinem Besitz, mit seiner Frau und mit seinen Töchtern. Eine fatale Entscheidung, eine Entscheidung, die seinem gesamten Leben eine fatale, gefährliche Wendung gegeben hat. Lot lebt noch in Zelten vor der Stadt, aber er bleibt nicht sehr lange Nomade. Das gefällt ihm nicht. Die Stadt fasziniert ihn so sehr, obwohl sie doch so sündig ist, und nach kurzer Zeit zieht Lot in Sodom ein, in diese Stadt, und wird sesshaft in Sodom. Er wird sehr bald Bürger von Sodom. Was für eine Tragödie ist es, liebe Freunde, wenn ein gläubiger Mensch, ein Kind Gottes, sich so sehr mit Sodom identifiziert, dass er Bürger Sodoms wird. Fällt euch vielleicht hier auch der Kontrast zu seinem Onkel Abraham auf? Abraham wurde niemals sesshaft in dieser Gegend. Er blieb ein Wanderer in Zelten. Warum? Wir finden die Antwort im Hebräerbrief in Kapitel 11, Verse 8 bis 10. Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 8 bis 10. Hier heißt es, Hebräer 11, 8 bis 10. Durch den Glauben ist er, Abraham, ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wartete auf eine Stadt, die Gott ihm zeigen oder ihm bauen würde, eine zukünftige Stadt. Er war nicht bereit, in Sodom einzuziehen und dort Bürger zu werden. Es gibt noch eine vierte Sache, die offensichtlich macht, dass Lot ein Leben ohne Tiefgang führt. Er ist ein Mitläufer. Er ist nicht überzeugt vom Glauben an Gott. Er läuft einfach mit. Denn Lot ist ein Mann, der Gott keine Altäre baut. Lot baut für Gott keinen Altar. Lesen wir an keiner Stelle. Lot ist ein Mann, der nicht betet, mit anderen Worten. Er macht zwar einen guten Anfang, er wird mitgenommen auf die Segensstraße Gottes, aber wir haben gesagt, gute Anfänge sind keine Garantie für ein gutes Ende. Lot betet nicht. Es gibt keinen einzigen Hinweis in der Bibel, dass Lot gebetet hätte. Abraham baut Altäre und betet. Sein Sohn Isaak baut Altäre und betet. Jakob baut Altäre für Gott und betet, aber Lot betet nicht. Er betet nicht für seine Töchter, er betet nicht für Sodom. Abraham betet für Sodom, werden wir noch sehen, Lot nicht. Die Frage an dich, betest du? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Steht das Gebet fest in deinem Terminkalender drin? Lots Leben ist ein Leben ohne Gebet. Wir wollen uns mal diese leichtfertigen Kompromisse Lots anschauen. Einmal ist es die Wahl Sodoms in seinem Herzen. Sodom gefällt ihm, und man kann schrittweise die Annäherung Lots an Sodom sehen, wenn man diesen Bericht liest. Wir haben es gelesen. Lot ehrt seinen Onkel Abraham nicht. Er handelt egoistisch, er lässt dem Onkel nicht den Vortritt bei der Wahl der Wohngegend und er wählt selbst, was ihm gefällt. Der dritte Kompromiss: Lot zieht mit seinen Zelten bis nach Sodom. Wir haben es gelesen. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom, obwohl er wusste, die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Vierter Kompromiss, er wird sesshaft in Sodom. Es gibt einen Überfall auf Sodom und da erfahren wir es, also diese Könige, die Sodom überfallen, sie nahmen auch mit sich Abrahams Brudersohn und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Wir erfahren, er wohnt dort. Der fünfte Kompromiss. Lot zieht zurück nach Sodom trotz der Warnung Gottes. Wir haben es gelesen, sie nahmen mit Abrahams Brudersohn, denn er wohnte in Sodom. Lot zieht zurück nach Sodom. Nach diesem Überfall, Abraham befreit ihn, bildet eine kleine Armee, als er davon hört, einer entrinnt. Ja, bei dieser Gefangenschaft werden alle Bürger Sodoms weggeführt, gefangen geführt. Der König entrinnt von Sodom. Und alle werden weggeführt, auch Lot mit seiner Familie und mit seinem ganzen Hab und Gut. Und einer entrinnt und erzählt es Abraham. Und Abraham macht sich auf, um Lot, seinen Neffen, zu befreien. Er ist so mutig, er hat nie einen Krieg geführt. Aber er nimmt alle Männer zusammen, die er hat, und verfolgt diese Armee, überfällt sie nachts und befreit Lot. Und als Nebeneffekt wird die gesamte Bevölkerung Sodoms gerettet bei dieser Gelegenheit. Und dann kommt es zu einer Evangelisation für Sodom durch Abraham und Melchisedek. Wir lesen in Kapitel 14, ab Vers 18 steht das: Melchisedek, aber der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Er begegnet Abraham, der mit dieser langen Prozession, mit Lot und den ganzen Bürgern Sodoms jetzt kommt, die Straße entlang, nach Sodom hin. Und er kommt heraus, dieser rätselhafte König von Salem, Melchisedek, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn, Abraham, und sprach vor dieser ganzen Menge, die jetzt versammelt ist. Es ist eine Evangelisation, ja. Gewaltige Predigt. Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Jetzt erfahren die Menschen von Sodom die gute Nachricht. Sie erfahren von Gott. Sie erfahren, dass Gott sie befreit hat, Gott der Herr, der Gott Abrahams, nur weil Abraham sein Diener ist. Und es ist ihm zu verdanken und seinem Gott, dass sie jetzt frei sind. Abraham legt auch Zeugnis ab. Er tut etwas, was niemand von diesen Menschen jemals machen würde. Er nimmt keinen Lohn für seine Heldentat, keinen Schuhriemen von den Reichtümern Sodoms nimmt Abraham an. Es würde ihm zustehen. Er hat sie befreit. Er könnte alles Gut und allen Reichtum Sodoms an sich nehmen. Es wird ihm angeboten. Es heißt hier ab Vers 21, habe ich jetzt nicht hier drauf, ab Vers 21 in Kapitel 14, da sprach der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Das war das Mindeste, was er ihm anbieten musste. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Melchisedek und Abraham legen Zeugnis ab und evangelisieren jetzt die Menschen von Sodom und ihren König. Etwas, was Lot versäumt hat zu tun. Lot hat nicht evangelisiert in Sodom. Und Lot ergreift nicht die Gelegenheit, jetzt, nachdem Gott ihn gewarnt hat durch diese Gefangennahme und befreit hat durch Abraham. Lot ergreift nicht die Initiative, Sodom zu verlassen. Ist das nicht erstaunlich? Er verlässt Sodom nicht. Er schließt sich nicht Abraham an. Er zieht nicht mit Abraham mit. Er bleibt in Sodom. Das ist das Erschreckende. Jetzt hätte er Buße tun können und umkehren, seine Fehler eingestehen und ein neues Leben beginnen. Denn die nächste Katastrophe wird kommen über Sodom. Das war eine Warnung, aber die nächste kommt. Aber Lot entscheidet sich, mit den Menschen von Sodom zurück nach Sodom zu gehen. Vieles geht an ihm deswegen vorbei. Es geschehen nach diesem Ereignis gewaltige Dinge im Leben Abrahams. Die Segnungen, die Verheißungen, die Abraham von Gott erhält, alles das geht an ihm vorbei. Er verpasst sie, weil er in Sodom bleibt. Er verpasst diese Segnungen Gottes. Und während Gott mit Abraham einen Bund schließt, schließt Lot einen Bund mit Sodom. Ist das nicht tragisch? Er verpasst den Bund Gottes mit Abraham und wird nicht integriert in das Volk Gottes. Er verpasst es, die Beschneidung, das Zeichen, ja, der Zugehörigkeit zu Gott. Er verpasst es. Er schließt in dieser Zeit einen Bund mit Sodom. Lot wird Mitglied der Regierung von Sodom. Vielleicht wird er sogar Bürgermeister von Sodom. Und wahrscheinlich war das die eigentliche Ursache, warum er sich Abraham nicht angeschlossen hat. Er sah jetzt vermutlich die Gelegenheit, endlich zur Macht zu kommen in Sodom. Denn schließlich war er es, der die Ursache dafür war, dass Abraham Sodom befreit hat, die Bürger von Sodoms. Er, Lot, ohne ihn wären sie nicht frei geworden. Ohne ihn wären sie jetzt Sklaven gewesen. Und er dachte vermutlich, so kann ich mir das vorstellen, jetzt werden die Menschen von Sodom mich ehren und jetzt werden sie mich zu ihrem König machen. Er sitzt nämlich jetzt im Tor und er begegnet den Ehrengästen. Das war immer die Position und die Aufgabe der Regierenden einer Stadt. Sie saßen im Tor. Sie regelten die Geschäfte der Stadt im Tor, sie richteten die Menschen oder die Angelegenheiten der Bürger. Lot also hat Karriere gemacht in Sodom. Wir lesen in Kapitel 19, Vers 1, als die beiden Engel nach Sodom kommen, heißt es, die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Wenn er nicht Bürgermeister oder König geworden ist, dann ist er Mitglied der Regierung von Sodom. Abraham hat sich niemals mit den heidnischen Völkern solidarisiert. Niemals. Er blieb immer ein Fremdling. Wir haben es gelesen. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im verheißenen Land. Lot wollte nicht Fremdling bleiben in Sodom. Er wollte heimisch werden in Sodom, angenommen sein, anerkannt werden und mitregieren in Sodom. Und dann lesen wir später in Kapitel 19, Vers 9, wie die Bürger sich empören gegen ihn, als er die Engel beherbergt und das Haus umringen. Und dann sagen sie in Kapitel 19, Vers 9, sie aber sprachen, weg mit dir, weg mit dir. Und sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren. Das ist, was er wollte. Du willst regieren. Der siebte Kompromiss, Lot baut keine Altäre, wir haben es schon gesagt, er betet nicht. Nun, wer nicht betet, der vertraut sich selbst und verpasst sehr vieles in seinem Leben. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Lot betet nicht. Der achte Kompromiss. Lot will seine Töchter mit ungläubigen Heiden verheiraten, die seinen Glauben auslachen. Wir wissen, dass Abraham unter keinen Umständen bereit war, für seinen Sohn Isaak eine Frau aus den heidnischen Völkern zu suchen und zu wählen. Er schickt seinen Knecht auf eine abenteuerliche Reise zu der Verwandtschaft und Gott segnet ihn und er, der Diener Abrahams, holt die Rebekka, eine gläubige Frau, für Isaak. Lot ist bereit, seine Töchter heidnischen Männern zu geben. Es kommt noch schlimmer. Als dann die Engel in die Stadt kommen und Lot erklären, dass Gott die Stadt vernichten wird und sie ihn dort herausführen wollen, ist er bereit, als die Menschen die Stadt, sein Haus umringen, ist er bereit, seine Töchter den Vergewaltigern von Sodom zu opfern. Wir lesen Kapitel 19, Verse 6 und 7. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich und sprach: Ach, liebe Brüder, die wollten ja diese beiden fremden Männer, die Engel, unbedingt haben, dieser Mob vor der Tür. Und Lot sprach: Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Sieh, ich habe zwei Töchter, sie wissen noch von keinem Mann. Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Warum sagt er nicht, tut mit mir, was euch gefällt? Warum ist er bereit, seine Töchter zu opfern, diesen Vergewaltigern? Schaut einmal, während Abraham den Schritt des absoluten Gehorsams geht und bereit ist, seinen Sohn Isaak Gott zu opfern. Ja, wir kennen die Geschichte. Er ist bereit, auf dem Berg Moria seinen einzigen Sohn Gott zu opfern. Er bindet ihn, er legt ihn auf den Altar und er sagt sich, Gott kann ihn aus den Toten auferwecken. Lesen wir später im Hebräerbrief. Das war sein Glaube. Wenn Gott jetzt will, dass ich ihn töte, dann hat er einen Plan und er wird ihn auferwecken. Gott stoppt ihn, lässt es nicht zu. Während dieser Zeit ist Lot bereit, seine Töchter den Vergewaltigern von Sodom zu opfern. Ein Preis für seinen sündigen Kompromiss. Zehntens, Lot geht nicht zurück zu seinem Onkel Abraham mit seinen Töchtern. Nachdem Sodom zerstört ist, bleibt er auf dem Gebirge, versteckt sich und geht nicht zurück zu seinem Onkel Abraham. Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Das sind die Kompromisse, die Lot eingeht in seinem Leben. Und ganz kurz wollen wir uns anschauen, was sind die schwerwiegenden Folgen dieser leichtfertigen Kompromisse. Nun, Lot verliert Sodom. Er wollte Sodom gewinnen, er wollte in Sodom leben, er genoss diese Stadt und er wollte regieren, aber er verliert Sodom. Er kann Sodom nicht gewinnen und auch nicht bewahren. Diese Stadt, an der sein Herz und insbesondere wahrscheinlich das Herz seiner Frau so sehr hing, diese Stadt ist dem Gericht Gottes verfallen. Sie wird vernichtet. Und wisst ihr, es gab einen Weg, Sodom zu retten. Was war dieser Weg? Was würdet ihr sagen? Lasst uns mal ein bisschen diskutieren. Was war der Weg? Wie hätte Lot Sodom retten können? Wer weiß das? Wer hat einen Vorschlag? Absolut. Absolut richtig. Wenn er evangelisiert hätte, missioniert hätte, ja, gepredigt hätte, wenn er seinen Glauben gelebt hätte und wenn er wenigstens 10 Menschen, also 6 weitere Menschen, ja, für Gott gewonnen hätte, noch 6 Menschen neben seiner Familie, sie waren 4, wäre, stünde Sodom heute noch, wäre nicht vernichtet. Er hat es versäumt. Er hat keinen moralischen Einfluss auf die Bürger der Stadt. Er hat die Chance durch den Krieg und die Gefangenschaft und die Rettung durch Gott nicht genutzt, um zu evangelisieren. Er ist ein Ärgernis für die Menschen. Sie wissen nur eines von ihm, du willst regieren, das wissen sie. Zu Abraham sagen diese Menschen in dieser Gegend an einer Stelle, höre uns, lieber Herr, sagen sie zu Abraham, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Das sagen die Hethiter zu Abraham. Sie wissen, wer er ist, wem er dient. Das wissen die Menschen von Lot nicht. Lot verliert seine zukünftigen Schwiegersöhne. Diese jungen Männer wollten seine Töchter heiraten und waren wahrscheinlich verlobt. Aber selbst auf diese jungen Männer hat er keinen positiven Einfluss, keinen überzeugenden moralischen Einfluss gehabt. Er verliert sie, sie kommen nicht mit. Er geht zu ihnen hin in dieser Nacht, als die Engel zu ihm kommen, klärt sie auf und sagt, sie sollen mitkommen und die Stadt verlassen. Aber dann heißt es, da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich. Sie glaubten nichts. Er war unglaubwürdig für sie. Lot verliert sein gesamtes Vermögen. Seine Knechte, seine Mägde. Er war ein reicher Mann. Ja? Es gab eine Zeit, da konnte das Land die beiden nicht ertragen. Sie mussten sich trennen. Er verliert sein Vermögen. Einmal, als er gefangen weggeführt wird, Gottes Warnung, er bekommt es zurück. Jetzt verliert er alles. Alles ist weg. Er hat nichts, was er vererben kann, seinen Töchtern, seinen Nachkommen. Gott vermehrt weiterhin Abrahams Besitz. Lot wird des Segens Gottes beraubt. Nun, Lot verliert noch mehr. Er verliert sein gesamtes, sein Gottvertrauen und seinen Herzensfrieden. Abraham wächst im Glauben. Sein Glaube wird immer stärker und unerschütterlicher. Dann kommen die Engel in diese Stadt, um Lot zu retten. Aber er hat Angst. Selbst in der Gegenwart der Engel hat er Angst um sein Leben. Schaut einmal, was er sagt. Lot sprach zu ihnen. Die Engel sagen, flieh in die Berge. Ach nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltst. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte mich sonst das Unheil ereilen, sodass ich stürbe. Die Angst macht Lot schließlich zum Einsiedler. Er versteckt sich in einer Höhle und er haust dort mit seinen Töchtern. Und wir lesen in Kapitel 19, Vers 30, und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Er verliert seine Frau. Was für eine Tragödie. Auf dem Weg aus Sodom heraus, bereits diesem Untergang entronnen, missachtet die Frau Lots den Befehl des Engels. Der sagt, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Sie schaut sich um und sie wird zur Salzsäule. Gottes Gericht trifft sie. Sie war körperlich aus Sodom ausgezogen, aber in ihrem Herzen nicht. Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Und so ist sie zur traurigen Warnung für alle nachfolgenden Generationen geworden. Selbst Jesus nennt sie als mahnendes Beispiel, als er von der Endzeit, also von unserer Zeit spricht und er sagt, denkt, sagt Jesus, denkt an Lots Frau. Wer sein Leben erhalten will, zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Sechstens, Lot verliert seine Würde. Seine Töchter machen ihn betrunken mit Wein und machen ihn unfreiwillig, ungewollt zu dem Vater ihrer Kinder. Er zeugt mit seinen eigenen Töchtern Kinder. Er verliert nicht nur seine Würde, ich denke, wir können sagen, er verliert auch seine Töchter. Er hat keinen Einfluss mehr auf sie. Sie machen mit ihm, was sie wollen und sie missbrauchen ihn. Er verliert sie wahrscheinlich auch, weil er zu stolz war, ich weiß es nicht warum, um zurückzukehren zu Abraham. Wie der verlorene Sohn. Er hätte das machen können. Er verliert den Segen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Wir haben es schon gesagt, das geht an ihm vorbei. Die Verheißungen Gottes, die Beschneidung, der Bund, der Schutz Gottes, er verliert es. Er verliert seinen Lohn. Nein, er geht persönlich nicht verloren. Das ist Gottes Gnade. Wir werden gleich darüber reden. Aber er verliert seinen Lohn im Himmel, den er haben könnte. Denken wir an den Lohn Abrahams im Himmel. Was für einen Lohn wird er bekommen oder hat er bekommen im Himmel? Aber Lot hat keine Schätze im Himmel gesammelt. Er hat für diese Welt gelebt. Und letztlich, die zehnte schwerwiegende Folge seiner leichtfertigen Kompromisse ist diese: Er wird ungewollt der Vater zweier Völker, die Israels Feinde werden und Israel später in der Geschichte bekämpfen werden. So lesen wir in Kapitel 19: So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater, und die ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, von dem kommen her die Moabiter bis auf den heutigen Tag, und die jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami, von dem kommen her die Ammoniter bis auf den heutigen Tag, und beide Völker waren Feinde Israels. Eine Warnung für uns alle: Die leichtfertigen Kompromisse, sündigen Kompromisse haben schwerwiegende Folgen, auch in unserem Leben. Das ist eine göttliche, geistliche Gesetzmäßigkeit. Lasst uns auf Lot schauen und lernen für unser eigenes Leben. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte von Lot. Ich möchte noch ein Thema zum Schluss kurz ansprechen, und das ist die unvergleichliche Größe der Gnade Gottes, die sich auch im Leben von Lot offenbart. Diese sündigen Kompromisse Lots haben die Gnade Gottes nicht klein gemacht und nicht wirkungslos gemacht. Das Beispiel Lots bestätigt uns eigentlich die Wahrheit, die Paulus uns im Römerbrief Kapitel 5, Vers 20 nennt. Er sagt: Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und das trifft auch auf Lot zu. Wie? Darüber lasst uns kurz nachdenken. Wenn wir untreu werden, lesen wir in der Bibel, bleibt Gott doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wie zeigt sich denn die Gnade Gottes im Leben Lots, obwohl er so viele Fehler macht und so viele sündige Kompromisse macht? Nun, erstens, Gott segnet Lot durch Abraham. Er wird mitgenommen auf die Segensstraße Gottes. Das haben wir ja gesehen. Er lernt Gott kennen. Was für ein großer Segen in seinem Leben. Er erfährt die Liebe Gottes und er erfährt Gottes Handeln im Leben von Abraham und in der Geschichte überhaupt. Zweitens, die Gnade Gottes offenbart sich im Leben Lots nach der Gefangenschaft, dadurch, dass Gott ihn rettet durch Abraham. Gott gibt ihn nicht auf. Lot hat die falsche Wahl getroffen, ja. Aber Gott erbarmt sich über ihn und rettet ihn aus dieser heidnischen Gefangenschaft durch Abraham. Drittens, Gott rettet Lot und seine Töchter durch die Engel vor dem Mob in Sodom. Lot ist bereit, seine Töchter zu opfern, haben wir gesagt, diesen Vergewaltigern. Sein eigenes Leben ist in Gefahr. Diese Menschen hätten ihn da fertig gemacht und wahrscheinlich getötet vor seinem Haus. Aber Gott sendet seine Engel nach Sodom, um Lot und seine Töchter in dieser Nacht vor diesem Mob zu retten. Wir lesen Kapitel 19, Abvers 9. Doch als sie hinzuliefen, diese Menschen, die aufgebrachte Menge, und die Tür aufbrechen wollten, griffen die Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, klein und groß, mit Blindheit, sodass sie aufgaben, die Tür zu finden. Gott schenkt ihm einen Onkel, der für ihn betet. Lot hatte seinen Vater früh verloren, aber Gott hat für ihn gesorgt. Gott ist ein Gott, der für die Weisen sorgt. Er schenkt ihm einen Onkel, der für ihn betet. Und Gott erhört die Gebete Abrahams. Abraham hat gebetet, als er gefangen weggeführt wurde. Abraham betet und ringt mit Gott für Sodom. Wisst ihr, ja? Die Geschichte ist uns bekannt. Weil ihm sein Neffe Lot nicht gleichgültig ist. Er betet für Sodom, weil Lot dort lebt. Er weiß es. 6-mal bittet Abraham Gott, die Stadt zu verschonen. Er beginnt mit 50 Gerechten und sagt, Gott, du bist doch ein gerechter Gott. Du wirst doch nicht die Gerechten mit den Ungerechten umbringen, töten und richten. Er kennt Gott. Und Gott sagt, nein. Und er sagt, wenn es 50 gibt, verschonst du die Stadt? Und Gott sagt, ja. Und dann sagt er, wenn es 45 gibt, Gott sagt, okay, wenn es 40 gibt, gut, 30, 20, 10, Gott akzeptiert. Gott sagt, okay, wenn es 10 gibt, verschone ich die Stadt. Abraham bittet für Lot. Und er sprach, ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Aber er sprach, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Es gibt keine 10 Gerechten. Es geschieht etwas Erstaunliches. Die Stadt wird zerstört. Es scheint so, dass das Gebet Abrahams nichts genützt hätte. Nicht wahr? Sodom ist vernichtet. Abraham macht sich früh am Morgen auf, um zu sehen, ob Sodom noch steht. Ob es dort 10 gerechte, 10 gläubige Menschen gab. Ob sein Neffe Lot wenigstens 6 weitere Menschen gewonnen hat. Und was sieht er? Schaut einmal, was er sieht. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra, also schaute in die Richtung, und alles Land dieser Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande, wie der Rauch von einem Ofen. Abraham sieht, Sodom ist zerstört. Im Prinzip war sein Gebet unwirksam. Es hat nichts genützt. Es gab keine 10 Gerechte dort. Vielleicht hat er sich gesagt, ja, ich hätte vielleicht noch 5 bitten sollen. Aber auch das hätte nichts genützt. Aber was Abraham nicht wusste, was er vielleicht niemals erfahren hat, vielleicht später erlebt hat, wir lesen es nicht, aber wahrscheinlich hat er es niemals erlebt, war Folgendes. Kann man jetzt schlecht lesen. 19, Vers 29. Dort heißt es, und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Schaut einmal, die Gnade Gottes ist größer als der Glaube und das Gebet Abrahams. Gott hat sein Gebet doch erhört. Abraham wusste es nicht. Aber Gott dachte an Abraham und leitete Lot aus der Stadt und rettete ihn. Das Gebet wurde erhört. Vielleicht betest du auch schon lange für jemanden, für deinen Bruder, deine Schwester, deine Eltern, deinen Freund. Und denkst, es tut sich nichts, es bringt nichts, es hilft nichts. Doch, Es hilft. Es gibt kein Gebet, das Gott gleichgültig wäre. Jedes Gebet wird von Gott beantwortet. Früher oder später. Gott rettet Lot beim Untergang Sodoms, weil er Gott selbst ihn verschonen will. Soweit geht die Gnade Gottes. Wir lesen in Kapitel 19, Vers 16, als er aber zögerte, Lot, er zögerte, er wollte nicht aus der Stadt. Ich weiß nicht, warum er langsam war. Vielleicht wollte er noch was packen oder seine Frau. Ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und führte ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Lots Zögern, seine Trägheit, all seine Fehler und Versagen konnten Gott nicht daran hindern, ihn zu retten. Der Herr wollte ihn verschonen. Unser Gott ist ein Rettergott. Er setzt alles in Bewegung, um einen Menschen zu retten. Er sendet zwei Engel in diese sündige Stadt. Sie übernachten bei Lot zu Hause. Sie nehmen ihn und seine Töchter an der Hand und führen sie aus dieser Stadt, weil Gott ihn retten wollte. Lot wird gerettet wie ein Brandscheid aus dem Feuer. Er hat zwar alles verloren, sein Leben ist eine Tragödie, man könnte sagen, alles vertan, umsonst gelebt, aber sein Leben rettet er. Paulus sagt uns das, es gibt Menschen und es wird Menschen geben, die werden im Himmel so ankommen wie Lot auf diesem Berg. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch, abgebrannt. Ja. Jesus kommt und dieser Christ hat gelebt wie ein Heide. Er hat an Gott geglaubt, er war Christ, aber er hat sich nicht von den Menschen dieser Welt unterschieden. Er hat keine Schätze im Himmel gesammelt. Sein Leben ist umsonst gelebt worden. Man hat an ihm vermutlich gar nicht gesehen, dass er Christ war. Und Paulus sagt, sein Werk wird verbrennen, er wird Schaden leiden, aber er selbst wird gerettet, wie durchs Feuer hindurch. So hat Lot aus Heu, Stroh und Holz gebaut sein Leben. Alles ist verbrannt, aber er selbst wurde gerettet. Noch erstaunlicher ist, dass Lot uns als positives Beispiel erwähnt wird und gerecht genannt wird. Schaut einmal, was wir lesen in Lukas 17. Jesus redet über die Endzeit und sagt, ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Was wird hier hervorgehoben? Lot ging tatsächlich raus aus Sodom. Er ließ sich bewegen. Er war einverstanden. Schließlich und endlich war er einverstanden, Sodom zu verlassen. Und das ist positiv. Und Jesus sagt, so wird es auch sein, wenn er kommen wird. Er weigerte sich nicht, die Stadt zu verlassen wie seine Schwiegersöhne. Darin ist er uns ein positives Beispiel. Er hat doch noch Sodom rechtzeitig verlassen und wurde so zum Beispiel für die Entrückung der Gemeinde wie auch Noah. Nun, deshalb erwähnt auch Petrus ihn als positives Beispiel und zeigt uns noch einen verborgenen Aspekt in Lots Charakter. Eine Eigenschaft in seinem Herzen, die ihn zu einem gerechten, das heißt zu einem gottesfürchtigen Mann macht. Er hatte nämlich keinen Gefallen an den Sünden Sodoms. Und es war für ihn eine Qual, die Sünde ansehen zu müssen. Wir lesen, und Gott hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden, und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Etwas, was niemand gesehen hat von außen im Herzen Lots, war diese Qual, die Sünden Sodoms ansehen zu müssen. Gott aber sah es. Und deswegen wird er hier als positives Beispiel erwähnt, obwohl sein ganzes Leben falsch gelaufen ist. Nun, lasst uns kurz noch ein paar Anwendungen für unser Leben mitnehmen und dann schließen wir mit Gebet. Wir stellen noch einmal fest, leichtfertige, sündige Kompromisse ziehen schwerwiegende Folgen nach sich. Ihr könnt das beobachten im Leben anderer Menschen, die sündige Kompromisse eingegangen sind, einen Ungläubigen geheiratet haben vielleicht. Schaut euch an, wie sich das Leben entwickelt. Andere Dinge, die Menschen in Kauf genommen haben, ein bisschen Spaß haben wollten, ein bisschen mitmachen mit Sodom, mit der Welt, das rächt sich. Das lohnt sich niemals, niemals. Sündige Kompromisse zahlen sich niemals aus. Wer sein Leben gewinnen will, wird es immer verlieren. Wer es gewinnen will in dieser Welt. Zweitens, Treue im Leben, Treue Gott gegenüber, geduldiges Warten auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen, wie Abraham es gelebt hat, Opferbereitschaft und Verzicht, das Meiden der Sünde im Gehorsam Gottes Wort gegenüber, zahlen sich immer aus, immer. Drittens, Gott erzieht und züchtigt seine Kinder. Weil Gott Lot geliebt hat und Lot ihm nicht gleichgültig war, hat Gott ihn erzogen. Gott hat ihn erzogen. Er hat ihn gewarnt. Er hat ihn erzogen. Er hat ihn bei der Hand genommen. Er hat ihn weggeführt aus dieser Stadt. Wenn Gott dich erzieht, wenn Gott auch vielleicht schwere Dinge zulässt in deinem Leben, dann ist das gut. Du bist sein Kind. Er liebt dich. Er korrigiert dich. Und es ist gut, wenn du auf diese Erziehungsmaßnahmen Gottes hörst und umkehrst. Wenn du hörst und umkehrst, wird Gott den Schaden begrenzen. Wenn du jetzt schon falsche Entscheidungen getroffen hast, Kompromisse eingegangen bist, höre auf Gottes Wort, auf seinen Geist, und Gott wird den Schaden begrenzen. Und er wird dich zurückführen auf die Segensstraße. Viertens, beten macht immer Sinn und hat eine große Bedeutung bei Gott. Wenn wir beten, handelt Gott. Das lernen wir auch aus dem Leben Lots und Abrahams. Und letztens, fünftens und letztens, die Macht der Gnade Gottes ist immer größer als die Macht der Sünde. Das macht Hoffnung und Mut, und ich hoffe, dass wir etwas aus dieser Geschichte Lots für uns nehmen können, für unser ganz praktisches christliches Leben. Ich möchte noch beten. Darf ich bitten, dass wir uns erheben? Vater im Himmel, wir staunen über deine Gnade, auch im Leben Lots. Er hat so vieles falsch gemacht. Und es ist tragisch, über sein Leben zu lesen, über die sündigen Kompromisse und wie sie so vieles zerstört haben in seinem Leben. Aber noch erstaunlicher ist es, zu lesen und zu sehen, wie du ihn nicht aufgegeben hast, wie du in deiner Gnade bei ihm warst und ihm nachgegangen bist und ihn nicht hast verloren gehen lassen. Danke. Danke für Abraham, für sein Vorbild des Glaubens und des Gebets. Und hilf uns, diese sündigen Kompromisse zu meiden. Hilf uns umzukehren, wenn sie bereits geschehen sind in unserem Leben. Ich bitte für jeden heute hier im Raum, dass du Gnade schenkst zur Umkehr, Herr, dass wir hören auf dein Wort und auf deinen Geist Acht geben und dass wir aus dem Leben Lots etwas lernen für unser Leben. Schenke es, Herr. Danke für deine Gnade, die heute auch da ist, dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, der gerne vergibt, der rettet, der korrigiert und zurückführt auf die Straße des Segens. Dafür preisen wir dich. Amen.